Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ein neues Quartal hat angefangen, nämlich das letzte des Jahres. Und wir wollen Sie heute wieder natürlich mit herzlichen erfreuen, vielen interessanten Sachen. Es geht auch um einen Vulkanausbruch und seine Auswirkungen, was man gar nicht so vermutet. Und du nimmst uns mit, das passt auch wunderbar zum Herbst, und zeigst uns die vielfältige Klosterlandschaft, die im Harz besteht und bestanden hat.
Ja, und wir kommen ja jetzt auch in eine Jahreszeit so langsam rein, wo man dann zwar auch noch was unternehmen möchte, aber nicht mehr unbedingt immer in der freien Natur. Und da bieten sich ja dann auch die zum Teil gut erhaltenen und auch kulturell genutzten Klöster unserer Region an. Bis hin, sage ich mal, zu sehr attraktiven Weihnachts-Events halt. Dritte Quartal, 3 Monate, ich sage mal gut 100 Tage, das hört sich noch besser und länger an.
Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, wieder eine spannende Sache. Ja, machen wir erstmal ein bisschen Musik, dass sie alles setzen lassen kann und sie sich nochmal gut hinsetzen können mit dem Ohr am Radio und dass sie auch unsere Tipps richtig mitbekommen. Und dann starten wir gleich mit einem Naturereignis. Ja, wir fangen mit einem Ereignis an, das ich... Von dem hatte ich überhaupt noch nichts gehört, und das fand vor 200 Jahren statt und hatte Auswirkungen bis in den Harz, bis nach Deutschland.
Ja, ich denke, von diesem Naturereignis werden die wenigsten bis jetzt wirklich konkret gehört haben. Obwohl es, sage ich mal, uns eigentlich bis heute geschichtlich beeinflusst. Und das war im Jahr 1815, also vor 200 Jahren, ist in Ostindien der Vulkan Tambora ausgebrochen. Ein Vulkanausbruch mit der Intensität von 7 auf dem Vulkan Explosivindex. Naja, das sagt den meisten sicherlich nichts. Es heißt, es war die größte Eruption seit Ausbruch des Taupo in Neuseeland vor circa 25.000 Jahren. Nun gibt es noch einen Ausbruch, wo man drüber streitet, in Indonesien zur Völkerwanderungszeit, wo man die Ursachen in der Völkerwanderung sucht. Aber das ist, wie gesagt, ein neuzeitlicher Vulkanausbruch 1815, wo auch nun mal ein bisschen konkrete Daten und Unterlagen noch vorhanden sind. Es war ein gewaltiger Vulkanausbruch und die in der Nähe liegenden Inseln Flores und Timor, das sind indonesische Inseln, die wurden durch meterhohe Flutwellen, also Tsunamis, zerstört und es kamen sehr viele Menschen um. Es wird bis zu 100.000 heute geschätzt, die dabei umkamen. Da hat man keine verlässlichen Daten. Jeder Vulkanausbruch bringt ja andere Dinge mit sich. Bei welchem, wie beispielsweise in Italien, beim Vesuv, als der so um 100 nach Christus ausgebrochen ist und Pompeji begraben hat. Diesen Ausbruch werden ja viele irgendwo im Hinterkopf haben. Der ist allgemein bekannt. Da wurden halt die zwei Orte total begraben von Lava. Ansonsten hatte dieser Vulkanausbruch keine gravierenden Auswirkungen. Bei diesem Ausbruch hier aber ist eine riesige, unvorstellbar riesige Menge an Asche in die Atmosphäre geschleudert worden. Das hat dazu geführt, dass wir diese Nachwirkungen ja auch zu spüren bekommen haben in Europa. Und zwar erst ein Jahr später, im Jahr 1816. Man schätzt etwa, dass es 150 Kubikkilometer Asche waren. Das sind alles unvorstellbare Daten, sag ich mal.
Fällt mir jetzt nichts so ein, wie muss man vielleicht erleben.
Dieser Ascheausstoß, wie gesagt, hatte aber zur Folge, dass im darauffolgenden Jahr Europa und somit auch Deutschland den kompletten Sommer über unter einer Dunstglocke lag.
Ja, ohne Sommer.
Ein Jahr ohne, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass dadurch die Vegetation nicht so gewachsen ist wie üblich und es zu einer gewaltigen Hungersnot kam. Und diese Hungersnot hat sich über mehrere Jahre hingezogen. Zur damaligen Zeit waren ja dann auch die napoleonischen Kriege. Ja. Auch die hat das erheblich mit beeinflusst, was die Verpflegung der Truppen und dergleichen betroffen hat. Und auch, sage ich mal, die Harzregion als solche ist von dieser Hungersnot extrem betroffen gewesen. Danach gab es solche große Hungersnot nicht wieder. Was aber auch ganz besonders zu erwähnen ist dabei, ist, dass durch diese Hungersnot eine große Auswanderungswelle
in die USA.
In die USA insbesondere vonstatten ging. Und das ist das, was ich gemeint habe, es beeinflusst uns bis heute. Es war also der erste wirklich ganz große Schub an Auswanderern aus Deutschland und aus Europa in die USA. Und wenn das nicht gewesen wäre, wer weiß, wie die USA heute aussehen würde.
Hm.
Ja? Es sind ja sehr, sehr viele Europäer dort, die praktisch die Vereinigten Staaten mit aufgebaut haben.
Ja.
Ja? Das hat also alles direkte Zusammenhänge.
Hm.
Ja, und ich denke mal, diese Ereignisse, die werden nur sehr, sehr wenige oder sehr, sehr wenige bisher von gehört haben. Man sagt auch, dass damals aufgrund der großen Ernteausfälle die Haferpreise, also das Grundnahrungsmittel für Pferde, extrem in die Höhe schnitt und es somit einen sehr starken Rückgang des Pferdebestandes in Europa gegeben haben soll, was unter anderem auch zur Entwicklung der Draisine geführt haben soll.
Ja, das kann schon sein.
Ich denke mal, dass es wert war, dieses Ereignis, das vor 200 Jahren stattgefunden hat, mal zu erwähnen.
Ja, man glaubt sich ja immer weit weg und sicher in den Naturkatastrophengebieten, die es ja überall auf der Erde gibt. Aber man weiß ja nie genau, es brodelt ja überall.
Ja, es gab ja viele Völkerwanderungen. Mhm. Ne? Wir haben ja gerade jetzt auch wieder eine, wenn man es so nimmt.
Ja,
ne?
Ist zwar wieder aus anderem Grund teilweise.
Bei den ganzen antiken und frühgeschichtlichen Völkerwanderungen hat man jedoch nur Vermutungen, warum die stattfanden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Völkerwanderungsbewegung so um 400 nach Christus wird auch darauf zurückgeführt, auf solch eine riesige Vulkanexplosion und gewaltige Hungersnöte, die die Völker dann dazu getrieben haben, sich neue Siedlungsgebiete zu suchen. Mhm. Es hat ja keiner eine Begründung dafür gehabt. Und hat ja auch keiner geahnt, dass es denn ja überall so ist.
Ja.
Man ist dann ganz einfach von seinen angestammten Gebieten losgezogen, um sich neue Siedlungsgebiete zu suchen.
Naja, es gibt ja nur die eine Alternative, da bleiben und sterben oder versuchen zu überleben.
Ja.
So ist es ja letztlich.
Und da wurden dann teilweise auch, sag ich mal, andere Völker vertrieben.
Ja.
Wenn die Einwanderer stark genug waren.
Mhm.
Ja, das war also das Jahr 1816, das Jahr ohne Sommer.
Kann sich es immer nicht vorstellen, aber es war so.
Ja.
Nun kommen wir ja gleich, nachdem wir Sie wieder ein bisschen mit Musik hoffentlich erfreut haben. Also Sie können auch gerne mal, wenn Sie einen Musikwunsch haben, im Vorfeld hier bei HBW den kundtun. Und vielleicht bringen wir auch das Lied, wenn wir es hier in unserer Datei haben. Aber nun zu den Klöstern im Harz, in Gernrode. Da kennst du dich am besten mit aus, in Gernrode?
Ja, da komme ich ja nun her. Fangen wir damit an. Die Klöster waren ja in unserer Region, im damaligen Altsachsen, die ersten Steinbauten, die hier errichtet wurden. Zuvor haben ja die Sachsen noch in Langhäusern gewohnt, die aus Holz und Lehm und Naturbaustoffen gebaut wurden. Und dann, nachdem die Franken das Gebiet christianisiert hatte, begann es ja im Grunde genommen mit den ersten Klosterbauten, Halberstadt, Osterwiek und so weiter und so fort. Von den meisten ist ja nichts mehr existent. Existent sind also noch die Reste, sag ich mal so, des ehemaligen Klosters oder Damenstifts in Gernrode. Die Stiftskirche ist ja sehr gut erhalten und das älteste und besterhaltenste romanische Bauwerk in Norddeutschland und in Deutschland, glaube ich, insgesamt so ziemlich. Und das wurde ja von Markgraf Gero im Jahr 960, 63, so in dieser Zeitspanne, gegründet als weltliches Damenstift. Also unter Kloster muss man ja verschiedene Formen verstehen. Das war also ein Damenstift, wo wohlhabende, adlige, junge Damen hingeschickt wurden für eine begrenzte Zeit, um vorrangig auch was zu lernen. Die konnten, wenn sie dann verheiratet werden sollten, das Kloster oder das Stift wieder verlassen und haben dann Familien gegründet.
Es war also auch so eine Art Schule fürs Leben.
Ja. Und das waren damals halt Stiftungen. Das war zu einer Zeit halt, als der Adiualbesitz, also der Privatbesitz, ja noch nicht gang und gäbe war, sondern wo alles im Grunde genommen noch königliches Lehen war. Und somit die wohlhabenden Adligen versucht haben, Eigentum für ihre Familie zu sichern und deren Existenz. Hm. Und so war es auch im Grunde genommen bei Gero, der zuvor seine beiden Söhne verloren hat und keine Nachkommen hatte und somit dann sein Vermögen in dieses Stift gesteckt hat. Und das Stift Gernrode, das war im Hochmittelalter mehr oder weniger von der regionalen Kirche unabhängig. Es hat also nicht dem Bistum Halberstadt unterstanden, sondern es unterstand direkt dem Papst und hatte halt in weiter Umgebung, man kann sagen mehr oder weniger in Gesamtdeutschland irgendwo Besitz, Landbesitz und dergleichen, wovon es denn halt lebt. Ursprünglich soll dieses Kloster mal eine Burg gewesen sein, wo dann das Kloster draus errichtet wurde. Das zieht sich natürlich über eine längere Zeitspanne hin. Gründungsurkunde ist von 963. Ja, wenn die monumentale Kirche nun fertig war, kann man nicht genau sagen. Ja. Es wurde ja in diesen riesigen Bauwerken teilweise über Jahrhunderte gebaut. Wenn wir uns den Kölner Dom ansehen, ne, beispielsweise, der ist ja bis heute nicht fertig.
Ja.
Und so war es da natürlich auch. Die Anfänge stammen, wie gesagt, aus den 960er Jahren. Und glücklicherweise ist dieses Bauwerk bis heute erhalten und in einem sehr, sehr guten Zustand. Und es ist also immer einen Besuch wert. Die Stiftskirche ist meistens offen für Besucher. Um 15 Uhr sind auch meistens Führungen. Und es gibt auch sehr, sehr häufig dort kulturelle Veranstaltungen, insbesondere Konzerte. Und diese Kirchen haben ja eine ganz, ganz tolle Akustik. Von dem Kloster als solches ist ansonsten nichts mehr übrig. Es ist halt nur diese doch monumentale Stiftskirche St. Cyriacus übrig geblieben. Aber auch innen drin ist alles noch rein romanisch, bis hin zu den Bemalungen und dergleichen.
Ja, das ist wirklich eine schöne Kirche. Vor ein paar Jahren war ich mal da. Die Zeit vergeht ja immer so schnell.
Und da wurde auch viel, viel Kraft in den letzten 200 Jahren reingesteckt. Die beinhaltet ja beispielsweise auch eine Nachbildung des Grabes Christi, die älteste nördlich der Alpen. Und da hat man nun, ich weiß nicht jetzt wie viele Jahre, ich sage jetzt mal so, seit 10 Jahren dran restauriert, um das wieder in einen Top-Zustand zu bringen, die ganze Anlage, und auch Besuchern zugänglich zu machen. Da nagt halt auch der Zahn der Zeit. Das ist alles aus Sandstein, Sandsteinreliefs und Figuren und dergleichen, ja, die sehr, sehr aufwendig alles restauriert worden sind. Und dann war es aber leider so, dass mit der Reformation, Gernrode war ja einer der ersten Orte, die überhaupt die Reformation mit eingeführt haben, späterhin dann das Kloster aufgegeben wurde.
Und auch viel zerstört wohl.
Ja,
ja,
das und ist als
ja
Schweinestall und Scheune genutzt wurde und. Man, und es praktisch erst im 19. Jahrhundert wieder, als, der Humanismus aufkam und dergleichen und man sich für diese alten Baudenkmäler interessiert hat, erst wieder begonnen wurde, diese Zweckentfremdung zu beseitigen und es wieder zu restaurieren.
Das ist eigentlich immer schade, dass durch solche Dinge praktisch ein Stück Geschichte immer verloren
geht. Da ist sehr, sehr viel. Ja.
Das ist ja heute nicht
anders.
Wir in Gernrode
haben halt Glück, ja. Ja, dass es trotz alledem so gut erhalten wurde, dass es wieder alles restauriert werden konnte.
Ja, und das ist ja heute nicht anders. Also.
Nö, das ist nicht anders heute.
Erst wenn es zu spät ist, dann.
Na, wobei ich auch der Meinung bin, teilweise macht man auch immer ein bisschen sehr viel Wind, weil wir müssen überlegen, das Bauwerk besteht 1000 Jahre. Das hat von der Substanz her, von der Bausubstanz her, diese Zweckentfremdung locker überstanden.
Ja.
Und da muss man nicht so tun, wie man teilweise tut, als wenn gewisse Dinge morgen einstürzen würden, wenn man nicht heute anfängt.
Ja, und wer einen Tagesausflug macht, der kann natürlich auch noch gleich ein zweites Kloster anschauen an dem Tag.
Eins, was von der Substanz her, insbesondere von der Kirchensubstanz her, dem von Gernrode sehr ähnlich ist, ist das Kloster Trübeck. Also auf Fotos und dergleichen hat insbesondere die Stiftskirche sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Sie ist etwas später entstanden, aber es ist praktisch auch eine spätromanische Kirche. Und die ganze Anlage ist zeitlich in etwa auch so einzugrenzen wie Gernrode. Gut, es gibt insbesondere Sagen und Legenden darüber, dass dieses Kloster schon im 9. Jahrhundert gegründet worden sein soll, also gleich zu Beginn der Christianisierung. Das ist ziemlich strittig und die Geschichtswissenschaften gehen ja auch immer davon aus.
Von der ersten urkundlichen Nennung, denke ich mal.
Viele Orte hier in der Harzregion, die erheblich älter sind als ihre erste urkundliche Nennung, teilweise hunderte von Jahren, aber man muss sich auf irgendwas festlegen. Und das ist halt somit die erste urkundliche Nennung und die ist fürs Kloster Drübeck auch um 960. Das ist natürlich dann ein klassisches Nonnenkloster gewesen, was dann von den Ottonenreich mit Land beschenkt wurde und was in der Region dort Wernigerode großen, sag ich mal, Einfluss gehabt hat.
Ja, die haben ja auch immer Politik gemacht, die Nonnen.
Die haben Politik gemacht,
ja.
Und von diesen, insbesondere von den Reichsstiften, die waren ja auch ja im Fürstenstand, die Äbtissen oder die Äbte. Die waren ja gleichgesetzt den Herzögen und haben also schon erheblich Politik mitgemacht.
Ja. Und ja auch viel Land hat zu den Klöstern gehört.
Ja.
Ja, und Dörfer und ja, das war schon auch ein großer Verwaltungsaufwand.
Waren ja auch in vielerlei Hinsicht wesentlich mit einer Entwicklung, sage ich mal, der Regionen und insbesondere auch der Harzregion beteiligt. So wurden ja von den Klöstern insgesamt hier in der Harzregion auch überall beispielsweise viele Teiche angelegt.
Mhm. Ne? Für Fische,
Fischzucht und dergleichen.
Ja, es war ein Wirtschaftsfaktor.
Und ich weiß nicht, hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen beim letzten Mal mit der ganzen Sache Fischzucht? Es war ja auch, die Kirche war ja immer ein Machtinstrument des Adels von Anfang an.
Ja.
Und man hat ja dann auch die Fastentage im Kirchenjahr immer, sag ich mal, dem Nahrungsangebot angepasst.
Ja.
Es gab ja Zeiten, insbesondere im Spätmittelalter, wo es bis zu 150 Fastentage im Jahr gab. Ja? Obwohl ursprünglich mal 20 überliefert sind. Das hatte ganz einfache Gründe. War das Nahrungsangebot knapp, hat die Kirche Fasten verordnet. Ja? Selber wollte man natürlich nicht fasten. Und somit kam man auf die glorreiche Idee, Fisch kann man ja essen. Fleisch nicht, aber Fisch.
Aber Fisch.
Und so kam es im Grunde genommen zum Anlegen dieser Fischteiche. Und da kamen ja sehr, sehr skurrile Dinge mit zum Vorschein, dass man beispielsweise gesagt hat, Enten und Gänse, gewisse Sorten, gewisse Arten, gehören zu den Fischen. Sie leben auf dem Wasser. Und man wusste damals auch nicht so richtig, wie sie sich vermehren, weil die Gänse dann im Winter weggeflogen sind und dergleichen. Ne? Und somit hat man die mit auf die Speisekarte gelegt. Die leben am Wasser oder auf dem Wasser und gehören zu den Fischen. Das war ein Jahrhundert, insbesondere im 11. Jahrhundert, gang und gäbe.
Dumm kann man sein, man muss sie nur zu helfen wissen.
Ja, ja. Ne? Und da gibt es ja auch Überlieferungen drüber. Kaiser Barbarossa, der hat dazu mal ein paar Aussagen getroffen, dass er bezweifelt, dass halt Gänse zu den Fischen gehören.
Naja, die haben auch immer so wie heute zwischen den Zehen, ja, also insofern.
Ja, ja.
Sieht es ja aus wie eine Schwimmflosse. Ja, und es wurde ja auch restauriert, das Kloster, und man kann natürlich das auch besichtigen.
Ja, das ist Kirchenzentrum von Sachsen-Anhalt mit vielfältigen Angeboten. Da ist eine Bibliothek drin, evangelisches Schulungszentrum. Man kann dort auch übernachten, es ist dort auch ein Kaffee enthalten und ein Klostershop, ein schöner Klostergarten.
Ja, genau.
Ja, und insbesondere auch häufig Veranstaltungen. Zu Weihnachten ist immer sehr viel was Schönes und dann ist immer im Spätsommer, ich glaube, das war jetzt schon, jedes Jahr ein Klosterfest, was besonders zu empfehlen ist, wo also immer sehr, sehr viel dort los ist.
Ehe wir unseren Harzer Klosterspaziergang fortsetzen, mittelalterliche Klänge. Und nun folgt Kloster
Michaelstein
bei Blankenburg.
Auch nicht weit entfernt, auch sehr alten Ursprungs, gibt es auch für die Ursprünge nur Mythen und Sagen. die ersten Klosterklausen, die sollen dort im Klostergrund gewesen sein, wenn man dort hochwandert Richtung Elbingerode, Totenrode und dergleichen. Es ist ein wunderschöner Klosterwanderweg dort durchs Klostertal. Dann findet man diese Lidburgklause heute immer noch. Das ist also solche alte Höhle, wo dann noch Art Altar und dergleichen. Aber wie gesagt, geschichtliche Überlieferungen davon gibt es sehr, sehr wenig. Es war ja auch immer alles in Verbindung dort, dass man dort auch schon zu sehr früher Zeit Bodenschätze abgebaut hat, Eisenerz gefunden hat, eingeschmolzen hat und dergleichen. Und dann gilt es auch als erwiesen, dass diese Region dort schon in sehr, sehr früher Zeit, schon vor dem Mittelalter, zur Pferdezucht genutzt wurde. Dann legten die Mönche dort sehr schnell auch Obstgärten an und dergleichen. Ne? Und es ist ja jetzt ein richtiger Komplex, das Kloster Michaelstein, was von unterschiedlichen Besitzern mittlerweile betrieben und verwaltet wird. Das ist einmal das Kloster als solches, was ja irgendwo im Eigentum des Klosterfunks, glaube ich, Sachsen-Anhalt ist, wo ja auch eine Musikinstrumente-Museum drin ist.
Und, ja, waren da nicht was von 700 Instrumenten, habe ich.
Ja, ja.
War eine ganz große Sammlung.
Es ist ein Restaurant da, es ist ein Café da. Die Fischteiche, die dort auch angelegt worden sind, sind in privatem Besitz, ist Forellenzucht drin, ne? In den Fischteichen leben auch Nutrias, insbesondere in den größeren Obern, was denn auch sehr interessant ist, die mal zu beobachten. Dort kann man also auch sehr schön wandern und es ist alles wieder ganz top hergerichtet.
Besucherfreundlich.
Sehr besucherfreundlich, ja. Also von der Gastronomie her bis hin zu kulturellen Dingen, also immer lohnenswert, mal dort auch nach Michaelstein zu fahren.
Genau.
Vielleicht auch vorher mal auf die entsprechenden Veranstaltungspläne gucken, der Homepage von Michaelstein. Das ist also sehr häufig auch kulturelle Veranstaltungen und Konzerte.
Das waren die Klöster im Harz, die sehenswerten Klöster.
Im Nordharz. Walkenried haben wir ja auch noch.
Hier, mit den Klosterruinen.
Ja, wo auch sehr viel in letzter Zeit passiert ist. Also Walkenried im Südharz, was ja mal ein sehr, sehr bedeutendes Reichskloster war. Man sagt oft, das war das reichste Kloster in Deutschland. Was dann aber auch durch vielfältige geschichtliche Dinge untergegangen ist. Von den Anfängen her gibt es da auch nur Legenden. Es war zur Zeit Heinrich des Vierten und der sogenannten Sachsenkriege, wo hier sicher im Harz ja sehr, sehr viel abgespielt hat. Heinrich der Vierte Burgen überall erbauen lassen hat, um verlorenes Königsgut zurückzugewinnen. Ist ihm alles irgendwo nicht so richtig gelungen und er ist auf starken Widerstand der sächsischen Bevölkerung, aber auch des sächsischen Adels und insbesondere unter Grafen Otto von Nordheim dort gestoßen. Und auch der dort unten zuständige Graf Volkmar von Klettenberg war bei den Aufständischen. Und nachdem dann halt am Ende die Sachsenkriege niedergeschlagen und beendet waren, dann standen schwere Zeiten bevor und er hat halt zur Sicherheit für seine Frau dann dieses Kloster gegründet und hat sich selber zurückgezogen nach Kloster Hüßburg. Und dieses Mönchskloster ist dann sehr, sehr schnell gewachsen und sehr, sehr wohlhabend geworden. Es hatte anscheinend sehr wirtschaftlich interessierte und auch begabte Mönche und vor allen Dingen Äbte. Da wurden dann schnell zahlreiche Eigenbetriebe dazu mit errichtet und gegründet. Die hatten also Steinbrüche, die hatten Brauereien, das war ja sowieso üblich, die hatten Weinberge und ach, alles, was man sich eigentlich so vorstellen kann und haben dann weit in Deutschland hinein auch Niederlassungen gegründet, um ihre Produkte zu verkaufen.
Sehr geschäftstüchtig.
Sehr geschäftstüchtig. Und dort um Walkenried herum, also sehr interessant, wurde ja auch eine wohl einmalige Anlage an Klosterzeichen errichtet. Man geht davon aus, dass es mal um die 100 waren.
So viel. Ja. Und es waren noch große Bauwerke offenbar.
Es war ein gewaltiges Bauwerk.
Ja, man das ja
also
auf
die
dem
Ruinen
Bild sieht.
Davon, wenn man die heute sieht, die beeindrucken einen heute noch. Teile des Klosters wurden restauriert und man ist immer noch dabei und hat jetzt vieles dort wieder restauriert und saniert. Und auch dort, sage ich mal, insbesondere im Sommer, finden in diesen Klostergängen viele Veranstaltungen statt. ist auch ein Museum eingerichtet jetzt. Ist also auch interessant, obwohl es halt nicht so erhalten ist, wie die hier genannten am Nordharz. Aber allein, sag ich mal, die hier weitgehend Ruinen beeindrucken und hinterlassen einen Eindruck davon, wie gewaltig diese Klosterbauten einmal gewesen sein müssen.
Ja, das sieht man schon ja an den Fotos, die hier auf deiner Homepage, ja, ja, man ja sich da anschauen kann, wie mächtig die Anlage gewesen sein muss.
Ja, ja. Ja, aber wie es bei vielen so ist, auch heutzutage noch ist es dann auch da gewesen. Ne? Das Kloster hat dann viele Töchterklöster gegründet, quer durch das ganze damalige Deutschland, so beispielsweise in Buch, in Grünhain, in Lenin, in Paradies, in Korin, Himmelspforta bei Hildesheim, Falkenau, Stolpe, runter in Kamenz, Leubus, Alt- und Neuzelle und so weiter und so fort. Ne? Und man hat sich dann irgendwann halt ganz einfach übernommen.
Ja, die haben sich eben nicht an den Grundsatz der Demut gehalten, wie es immer so schön heißt.
Nee, also weiß Gott nicht. Das war, heute würde man sagen, ein Konzern.
Ja.
Ja? Ah, ja. Mittelalterlicher Konzern, der, sage ich mal, jegliche Art von Handel und auch Handwerk, Industrie gab es ja nicht in diesem Sinne, aber wie ich schon gesagt habe, Steinbrüche, Ziegeleien und dergleichen betrieben hat.
Nähereien, Webereien und alles, ja, sowas.
Sich dann aber irgendwann übernommen hat.
Ja, so kann es gehen. Ja, liebe Hörer, vielleicht haben wir einen goldenen Herbst, so soll es ja sein. Also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, da drüben der Baum bekommt auch schon eine Farbenpracht ins leichte Rötliche hier im Herrenkrogpark. Und ich denke mal, im Harz geht es ja auch bald los oder ist schon losgegangen mit der Laubfärbung. Und dann macht es sich ja gut, mal ins Kloster zu schauen und gleichzeitig ein wenig einen Waldspaziergang.
Überall sind wunderbare, wunderschöne Spaziergänge zu machen. Um nochmal auf den Nordhaus zurückzukommen, da gibt es ja auch die sogenannten Klosterwege, insbesondere von Wernigerode, also von Drübeck dann über Ilsenburg bis hin nach Wildingerode im Niedersächsischen. Da kann man schon auch mehrere Tage zubringen. Und dieses eben von mir genannte Gebiet bei Walkenried, diese angelegte Seenlandschaft oder Teichlandschaft, viele davon sind noch erhalten, ist Naturschutzgebiet, ist dort auch wunderbar zu wandern. Kann man sich aussuchen, ist alles sehr beschildert. Man kann da tagelang wandern, man findet aber auch schöne Wanderrouten. Ich sage mal, für den normalsterblichen Wanderer für 10 Kilometer oder sowas, ne, mit Einkehrmöglichkeiten und dergleichen. Und immer mal schauen, es lohnt sich insbesondere zur Adventszeit, weil diese Klöster dort sehr, sehr viel in dieser Zeit an Veranstaltungen anbieten, an Weihnachtsmärkten, an Handwerkermärkten und dergleichen und auch an entsprechenden Konzerten.
Und es ist ja dann auch immer eine wunderbare Atmosphäre.
Ja, und ist ja heute alles verhältnismäßig einfach durchs Internet. Eben. Die haben alle entsprechende Homepages, die sie finden, auch über unsere Seiten, harzurlaub.de, wo dann die entsprechenden Veranstaltungen kundgetan werden.
Ja. Oder hier auch mal einfach hier bei Radio HBW reinhören. Wir bieten ja auch tagtäglich interessante Veranstaltungen an hier aus unserer Umgebung.
Ja.
Wir haben heute natürlich auch wieder ein Geburtstagskind aus dem Harz, das du uns vorstellen möchtest, und zwar Friedrich Eduard Hoffmann.
Ja, das passt in das, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, in das 19. Jahrhundert. Dieser Friedrich Eduard Hoffmann, geboren am 18. Oktober 1818 in Gröningen, hat doch die Entwicklung, die geschichtliche, die bauarchitektonische Entwicklung in Deutschland erheblich beeinflusst. Gut, Hoffmann gibt's viele, gibt's sicherlich auch sehr, sehr viele, sage ich mal, bedeutende und prominente Bürger. Daher wird dieser Hoffmann den wenigsten bekannt sein. Und wenn man dann sagt, er hat den Ringofen erfunden, ja, dann werden viele auch sagen, was ist denn da das Besondere dran? Er war also der Sohn eines Lehrers aus Gröningen, hat in Halberstadt das Domgymnasium besucht und danach eine Lehre im Baufach absolviert und anschließend gleich eine Ausbildung zum königlichen Baumeister. Und er war immer so ein bisschen, ja, kreativ und erfinderisch, tätig schon seit Jugendzeiten an, hat sich unter anderem mit einer pneumatischen Mühle beschäftigt und hat versucht, einen hydraulischen Bagger zu bauen, hat dann aber große Erfolge mit dem sogenannten Hoffmannschen Ringofen erzielen können. Bis zu jener Zeit war es noch recht kompliziert, Ziegelsteine zu brennen. Das heißt, die üblichen Brennöfen, seit der Antike im Grunde genommen, hat sich da sehr, sehr wenig getan, hatten jedes Mal eine unterschiedliche Qualität.
Das ist natürlich ein Problem.
Das ist ein erhebliches Problem gewesen. Und was dazu kam, Ziegelsteine standen halt nicht in sehr großem Maße zur Verfügung und wurden daher sehr, sehr wenig eingesetzt. Man muss es sich also so vorstellen, dass in der Zeit vor Hoffmanns Erfindung noch ja das Bild der Dörfer und Städte vorrangig mit Naturmaterialien gebaut wurde. Die Dächer waren also in den wenigsten Fällen mit Ziegeln gedeckt, sondern sie waren mit Holz, mit Stroh, mit Schilf, mit Steinen, mit allen möglichen Dingen gedeckt. Und üblich war es auch noch nicht, sage ich mal, mit roten Ziegelsteinen zu bauen. Zumindest nicht für die Allgemeinheit.
Ja.
Und mit dieser Erfindung, einen Ofen zu errichten, der entweder rund oder oval war und viele verschiedene Kammern hatte, so muss man sich das vorstellen. Da wurde also eine Lage Ziegeln, die zuvor ja gepresst wurden, auf einem Wagen reingeschoben. Und dann war abwechselnd nach einem ausgeklügelten Zyklus, waren einzelne Kammern beheizt und andere nicht. Und die technologische Besonderheit beim Ziegelherstellen ist halt immer, es ist ein Kompromiss zu finden zwischen dem Trocknen der Ziegeln, die sind ja also nass geformt worden, ne, und dem Hartbrennen. Und das hat man also vorher in sehr unterschiedlichen Qualitäten hingekriegt.
Viel Ausschuss,
ja,
wahrscheinlich.
Das hat man also letztmalig bei den Römern so in richtig guter Qualität machen können. Und im Mittelalter eigentlich davor nicht. Ziegelstein allgemein war ja im Grunde genommen fast 1000 Jahre in Vergessenheit geraten, so muss man sagen. Ne? Die Römer haben überall mit Ziegelsteinen gebaut und dann war er in Vergessenheit geraten nach dem Untergang des Römischen Reiches und ist ja von Mönchen dann erst, sag ich mal, im Hochmittelalter wieder eingeführt worden. Aber denn nur im sehr begrenzten Umfang. Und nun hat man denn angefangen, diese riesigen Anlagen, diese Ringöfen zu bauen, wo technologisch die gebrannt, dann wieder abgekühlt und getrocknet und wieder gebrannt wurden und man somit mit diesem ausgeklügelten B- und Entlüftungssystem in einer Zeit von 1 bis 2 Wochen Durchlauf durch diesen Ofen eine sehr gleichbleibende Qualität an Ziegeln erreichen konnte und auch auf einmal entstanden dann überall diese Öfen ein sehr großes Angebot. Also auf einmal standen die Ziegel zur Verfügung.
Massenproduktion.
Ein Massenprodukt und man hat sie auch überall verwendet. Und sage ich mal, diese Erfindung wurde 1558 eingeführt und von diesem Zeitpunkt an wurde in Massen mit Ziegelsteinen gebaut, was zuvor halt nicht üblich war. Und auch die Dächer wurden mit Ziegelpfannen der unterschiedlichsten Varianten dann begonnen zu decken. Es war also schon, man kann es wirklich als eine kleine industrielle Revolution innerhalb der gesamten industriellen Revolution, die damals stattfand, abging. Und man sieht es ja auch, diese alten Fabrikgebäude und so weiter, ne, die in damaliger Zeit entstanden, die entstanden dann auf einmal alle aus Ziegelsteinen.
Ja. Ja.
Zuvor wurde alles irgendwo mit Natursteinen gebaut, die sehr aufwendig geschlagen werden mussten und. Ja, somit hat Friedrich Eduard Hoffmann schon viel zum Gelingen der industriellen Revolution beigetragen, so kann man es ruhig sagen. Es ist zwar ein Streitpunkt, wie bei so vielen Erfindern, er hatte das Patent dafür über mehrere Jahre, das preußische, was man ihm denn nach einigen Jahren wieder aberkannt hat, weil in Fürstenwalde ein Maurermeister schon vor ihm den Ringofen erfunden haben soll. Aber das war zu jenen Zeiten mit vielen Erfindungen oftmals gleich. Es ist nicht bekannt, ob Hoffmann wusste, dass Maurermeister Arnold in Fürstenwalde zur gleichen Zeit auch solch einen Ofen erfunden hat. Ob er sich da was abgekupfert hat oder nicht, eher nicht, würde ich behaupten wollen, weil aus meiner Erfahrung, sage ich mal, der Historie des Erfinderwesens heraus, es war halt eine gewisse Zeit, die Zeit war reif für solche Dinge. Es wurden solche, sage ich mal, neuen Bautechnologien gebraucht und es haben sich viele damit beschäftigt und darum wurden solche Dinge auch oft mehr oder weniger an verschiedenen Standorten gleichzeitig erfunden. Er war also nicht der eigentliche Erfinder, aber er gilt als,
ja,
weil er es ja auch mehr oder weniger eingeführt und umgesetzt hat. Wir hatten ja solche Dinge schon öfters besprochen, beispielsweise mit dem Dynamit, ne, und Nobel.
Ja,
ne,
ja, ja.
Der ja das Dynamit auch nicht erfunden hat, aber halt derjenige war, der es vermarkten konnte und der es eingeführt hat. Und somit hat Eduard Hoffmann schon viel zur industriellen Entwicklung beigetragen.
Ja, und wer sich dafür interessiert, der kann ja mal ist meistens im Sommer, glaube ich, im Ziegeleifest nach Westeregeln hinfahren. Und die haben nämlich in Westeregeln Europas längsten noch erhaltenen Ringofen aus dem Jahre 1894. Und da werden auch immer Führungen dazu gemacht. Und es gibt auch einen extra Verein, der sich damit der Erhaltung der Geschichte des Ringofens befasst. Da muss man denn einfach mal gucken.
Also wer sich für Technikgeschichte interessiert, ich kenne es, weil ich mal tätig war in solch einer Firma zu DDR-Zeiten. In Quedlinburg gab es auch solch einen gewaltigen Ringofen. Es ist schon eine interessante Angelegenheit. Und wie eben schon zum Ausdruck gebracht wird, in der DDR hat man noch bis zum Ende der DDR in solchen Öfen, die teilweise schon gut 100 Jahre alt waren, die Ziegel gebrannt.
Ja.
Ist vielleicht auch eine Begründung dafür, dass es schlecht welche gab im Nachhinein.
Ja,
ja. Also da hat sich technologisch nicht viel getan. Man hatte, sag ich mal, dann zum Be- und Entladen der Wagen, die Strecken waren noch dieselben wie ursprünglich auf Schienen, die Wagen waren nicht viel anders. Man hat halt nicht nur alles von Hand gemacht, sondern man hatte Stapelgabler. Ansonsten war die Technologie lange Zeit dieselbe mit diesen Ringöfen.
Die Sendung neigt sich schon wieder dem Ende entgegen.
Ja.
Das nächste Mal hören wir uns im November. Gibt es vielleicht schon den ersten Schnee, wer weiß, oder auch nicht. Und ja, da hast du ja noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken.
Ja.
Was es so alles für verborgene Schätze zu sehen, zu hören gibt.
Plane, mal sehen, was wird bis zum nächsten.
Ja.
Lassen Sie sich
Bleibt
überraschen.
Eine Überraschung, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir freuen uns, dass Sie wieder zugehört haben. Fragen und Anregungen finden Sie bei?
Wie immer auf www.harzurlaub.de. Dort können Sie auch die Sendung nachlesen, ne, im Internet.
Oder Sie rufen hier an, wenn Sie eine Frage haben in Aschersleben unter 03 4 7 3 8 4 0 2 0 und wir leiten die Frage dann weiter.
Ja.
Oder
auch
ich kann sie
gerne,
Ihnen vielleicht auch
wir
beantworten.
Auch jederzeit gerne Anregungen entgegen. Ja, wenn
ja, der viele kleine Harzorte, die wunderschöne Heimatmuseen haben oder kleine Heimatstuben, die wir hier vielleicht auch mal vorstellen können, die du noch nicht in deinem Archiv hast oder es hat sich wieder was geändert, rufen Sie einfach an und wir sehen, was wir machen können.
Genau.
Oder wenn Sie selbst was zu erzählen haben über den Harz, schöne Geschichten, haben vielleicht ein kleines Buch geschrieben, was wir auch noch nicht kennen, rufen Sie einfach an.
Dann wünschen wir einen wunderschönen
Goldenen Oktober. Bis zum nächsten Mal. Verabschieden sich ganz herzlich Constanze Holthoff und
Bernd Sternerl.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, und musikalisch verabschieden wir Sie jetzt noch mit einem Oktoberlied, Midnight Chor aus dem Jahre 1994. Und diese Band war ein Rockband aus Norwegen, die sich allerdings bereits im Jahre 2005 wieder auflöste.